Herr Jesus, danke für diesen ersten Abend. Danke, dass wir jetzt hier zusammen hier im Saal sitzen dürfen. Wir wollen jetzt dir zusingen, dich ehren. Wir wollen aus deinem Wort hören und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns Ruhe und Konzentration schenkst, heute Abend noch was mitzunehmen. Sprich du zu uns. Ich bitte dich auch, dass du Tobi segnest, der jetzt gleich die Bibeleinheit halten wird, dass du ihm die richtigen Worte schenkst und einfach durch ihn zu uns sprichst. Amen.
Hat Gott schon mal mit dir geredet? Überleg dir das mal, ob Gott schon mal mit dir geredet hat. Und manchmal, je nachdem, wie wir denken, haben wir davon eine seltsame Vorstellung oder eine verengte Vorstellung, weil wisst ihr, eigentlich und auch ohne eigentlich, Gott redet natürlich mit dir. Die ganze Bibel ist sein Wort und er redet mit dir. Ich weiß nicht, ob du so auf die Bibel schaust. Aber wenn du so auf die Bibel schaust, dann schaffst du es jetzt vielleicht auch zu sagen, okay, ich bin vielleicht platt, ich komme von einer vollen Woche. Wir haben jetzt schon eine Menge Action hier gemacht, aber come on, Gott redet mit mir, das ist sein Wort. Ich hau mich jetzt noch mal eine halbe Stunde rein und versuche mitzugehen, versuche reinzudenken, weil das ist ein abgefahrenes Privileg, dass wir Gottes Wort haben und dass er mit uns redet, dass er sich uns gezeigt hat. Und da tauchen wir jetzt ein und ich will Gott beten, dass er uns Gnade schenkt. Gott, wenn wir dein Wort verstehen und sehen wollen und dich kennenlernen, dich hören, wie du, wer du bist, dann brauchen wir dich. Wirk in unserer Mitte und an unseren Herzen und gib jetzt Gnade für diese halbe Stunde, die wir zusammen haben. Amen. Okay, ich würde gerne mal von euch hören, welches Leid gibt es so? Haut mal ein bisschen raus. Welches Leid gibt es? Krankheit. Was noch? Streit, jetzt nochmal hier. Mhm. Nochmal? Wer würde sagen, mal melden, dass er schon mal Leid erfahren hat? Okay, melden sich fast alle. Aber was zählt eigentlich überhaupt als Leid? Und wer legt es fest? Ich finde, es ist gar nicht so eine leichte Frage. Und es ist auch echt sensibel. Letzt hat mir jemand erzählt, dass er echt drunter gelitten hat, wie Freunde mit der Person umgegangen sind. Und dann hat die Person des anderen anvertraut. Dann wurde er gesagt, ja, guck mal, andere haben doch kaum Freunde oder gar keine Freunde, ist doch nicht so schlimm. Oder ich würde zum Beispiel für mich sagen, innere Kämpfe sind auf jeden Fall ein Leiden in meinem Leben. Aber andere würden dann vielleicht sagen, hey, das ist doch gar kein richtiges Leid. Manche leiden richtig schlimm am Verlust von liebgewonnenen Tieren und andere können es gar nicht nachvollziehen. Und natürlich gibt es auch manche Leiden, da würde jeder sagen, boah, das ist auf jeden Fall ein krasses Leiden. Und andere Leiden würde man so sagen, ah, weiß nicht, ob das überhaupt ein Leiden ist und so. Und ich fand eigentlich ganz gut, an verschiedenen Punkten habe ich so eine Formulierung gefunden, die ungefähr das besagt. Leid, all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Da könnte man noch sagen, es gibt eher äußerliches Leid und es gibt eher innerliches Leid, was sich nur innerlich abspielt, wäre das dann. Aber nachdem Leid ist all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet, gibt es natürlich schwerwiegenderes und leichteres Leid. Aber das, wie ihr es auch schon gemeldet habt, heißt automatisch, alle Menschen leiden. Manche albtraumartig schrecklich und manche weniger heftig. Und deswegen ist Leid auch nicht irgendwie abstrakt weit weg. Und auch das Bio-Buch Hiob ist nicht abstrakt weit weg, weil es sich um ganz schlimmes äußerliches und innerliches Leid dreht. Auch wenn wir vielleicht gern manchmal so das irgendwie so wegschieben, das Thema, sondern in den Tagen wollen wir uns Leid ganz bewusst anschauen. Und zwar deswegen, weil wir uns das Buch Hiob anschauen. Ich habe mir mal überlegt, was ist denn so ein Leiden, was ich mir vorstellen kann, was es auch bei euch gibt. Und ihr könnt mal so einfach mithören und ein bisschen in euch reinhören, wo ihr euch wiederfindet. Es gibt Leiden am eigenen Scheitern, an der eigenen Begrenztheit, Dinge, die man gern schaffen würde und einfach nicht schafft, Leistung, die man gern bringen würde und nicht hat, Leiden am eigenen Aussehen, Leiden an der eigenen Beliebtheit, die weniger ist, wie man gerne hätte. Leiden an Ausgrenzung. Leiden an Motivationslosigkeit. Kriegt einfach seinen Arsch nicht hoch. Leiden an geistlicher Antriebslosigkeit. Man würde irgendwie gern, aber ist einfach kein Antrieb da. Leiden an gefühlter Gottesferne. Kann nur gefühlt sein, weil Gott ist nicht fern. Aber manchmal ist es krass. Gott, ich würde dich so gern spüren, ich spüre ihn aber nicht. Leiden am eigenen Zuhause. Ich weiß bei vielen von euch nicht, wo ihr herkommt und wie es wirklich ist, wenn die Familie in den eigenen vier Wänden ist. Und da gibt es viel Unheiles. Leiden an Trennung der Eltern. Leiden an Liebeskummer. Leiden an Krankheit. Leiden an Sünde, die du selber nicht in den Griff kriegst. Oder Leiden an Sünde, die an dir vollzogen wird. Leiden an Tod und Verlusterfahrungen. Leiden an erfahrener Gewalt. Leiden an Missbrauch. Leiden an Vertrauensbrüchen, von klein bis ganz groß. Leiden an abgewandten Freunden, für die du einfach nicht mehr wichtig warst. Leiden an verletzenden Worten. Leiden vielleicht auch an diesem, was die Bibel als alter Mensch beschreibt, an dieser irdischen Existenz, an dieser Kraft, die in uns wohnt und gegen Gott gerichtet ist. Mir wäre es wichtig, ihr habt ja alle Schreibzeug vor euch, dass du dir einen Moment nimmst und es auch schriftlich machst, für dich ganz persönlich, brauchst du auch niemand zeigen, und mal aufschreibst, woran leidest du gerade und woran hast du in deinem Leben schon gelitten. Schreib es mal ehrlich für dich auf. Es macht Sinn, in das Thema reinzugehen, wenn du dich auch ehrlich dem Thema stellst in deinem Leben. Woran leidest du gerade und woran hast du in deinem Leben schon gelitten? Ich gebe euch einen Moment Zeit, um das aufzuschreiben. Stark, wenn du ehrlich mitgemacht hast, und wenn du noch mehr Zeit brauchst, dann kannst du sie dir auch später noch nehmen, und wenn du es nicht gemacht hast, mache ich dir Mut, es in den Tagen mal ehrlich zu machen und dem nicht einfach aus dem Weg zu gehen. Und wenn du weißt, dass du vielleicht auch Dinge hast, die du aufgeschrieben hast oder dich nicht traust aufzuschreiben, weil sie vielleicht zu krass oder zu heftig sind oder die du sie verdrängt hast, dann mache ich dir auch Mut, diesen Raum und diesen Schutzraum hier zu nutzen, um vielleicht zu Leuten zu gehen, zu uns Mitarbeitern oder so und manches anzusprechen. Leid ist im Dunkeln und verborgen und verdrängt ist, hat oft eine schlimme Kraft. Das nur an der Stelle mal ganz ausdrücklich gesagt. Freut sich Gott über dein Leid und das Leid in der Welt? Stell dir die Frage mal kurz. Ist nicht so schwer, würde ich sagen. Die meisten von euch sagen wahrscheinlich nein. Warum lässt er es dann zu? Warum? Weil die Bibel ist glasklar und im Buch Hiob kommt es auch deutlich heraus. Es passiert kein einziges Leiden, das Gott nicht zulässt. Er hat Macht über alles Gute und alles Böse, was geschieht. Er vollbringt nicht das Böse, aber er lässt zu, dass es geschieht. So, wenn Gott sich über das Leid in deinem Leben und das Leid der Welt nicht freut, weil er so sich nie gedacht hat, warum lässt dann Gott Leid überhaupt zu? Menschen hätten darauf so gern einfache Antworten. Und die einfache Antworten von Leuten, die Gott verwerfen, ist, die Welt ist so grausam und die Welt ist wirklich grausam. Wenn es einen Gott der Liebe gibt, dann kann er das nicht zulassen. Und die einfache und billige Antwort ist, jeder kriegt einfach das, was er verdient und wer leidet, hat was falsch gemacht, sagen schon die Jünger zu Jesus und das wird uns auch in Hiob begegnen. Warum lässt Gott Leid überhaupt zu? Wir fragen uns das im ersten Step mal allgemein. Warum lässt Gott Leid überhaupt in dieser Welt zu? Und wir gehen da nicht enorm tief rein, können wir ganz, ganz tief reingehen. Und viele Menschen haben viele schlaue Bücher darüber geschrieben. Aber ich gebe euch nur 5 Denkanstöße und es kommen in den Tagen sicherlich noch ein paar dazu. Und zwar in eurer Hand. Das erste ist der Daumen nach unten gerichtet. Wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen. Wir haben Nein gesagt zu Gott. Und wir leben in einer zerbrochenen Schöpfung, weil Menschen gesagt haben, nein Gott, ohne dich. Und das war eine schlechte Entscheidung. Und damit ist das Ursprüngliche und Göttliche und Gute zerbrochen. Und Gott nimmt uns Menschen ernst. Und deswegen spüren wir die Folgen des Zerbruchs der Schöpfung in dieser Welt Tag für Tag. An allem Altern, an allem Leid, was passiert, an jeder Sünde spüren wir den Zerbruch. Und Gott lässt es zu, weil es die Folge unserer Entscheidung ist und er unsere Entscheidung ernst nimmt gegen ihn. Der Daumen nach unten. Eine Entscheidung gegen Gott, eine zerbrochene Schöpfung. Der Zeigefinger steht für Gerichtshandeln Gottes. Gott sieht, was in dieser Welt passiert und manchmal sagt Gott, ich greife in dieses irdische Geschehen ein und richte auf dieser Erde. Die Bibel sagt uns ganz klar, es wird eines Tages der Tag kommen, wo Gott alles gerecht machen wird in Ewigkeit. Aber manchmal greift auch Gott schon in diese Welt ein und richtet und sorgt für Recht. Und auch deswegen entsteht Leid. Und der Mittelfinger zeigt ihn bewusst nach oben, dass ich ihn nicht zu euch zeige, aber ich zeige ihn auch bewusst, wie ich ihn zeige. Der Mittelfinger steht für deine und meine Entscheidung, konkret zu sündigen. Die konkreten situativen Entscheidungen jedes Menschen, nicht die grundsätzliche Entscheidung gegen Gott, bei der die Welt zerbrochen ist, sondern die widerliche und tagtägliche Entscheidung von jedem von uns hier drin, wenn ihr genug reflektiert seid, für sich zu handeln und gegen andere. Und die bringt enorm viel Leid hervor. Und auch da tut Gott im Situativen und im Einzelnen sagen, und ich habe euch Verantwortung mitgegeben. Und diese Verantwortung hat dann Auswirkungen, wenn sich Menschen für Sünde entscheiden. Und da bist du manchmal Opfer, dass dir der Mittelfinger gezeigt wird durch Taten oder Worte. Und manchmal bist du Täter. Und das gilt weltweit. Der Ringfinger steht für die Treue Gottes. Bei mir ist ja auch ein Ring als Zeichen der Treue zu Anna da. Für die Treue Gottes, weil Leiden biblisch gesehen auch eine Art von Zurechtbringung ist, von Erziehung. Gott lässt manchmal Leid zu in der Bibel, weil er sagt, ich bring damit zurecht, ich erinnere dich damit an was. Paulus sagt es über sein eigenes Leiden so krass, es ist ihm eine Hilfe, dass er bei Gott bleibt. Und ich habe es bei mir schon oft erlebt, ich habe das schon manchmal erzählt, aber die paar tausend Euro, die ich mal im Casino verzockt habe, die waren heilsam, auch wenn es ein Leiden war. Und unsere Wohnung, die angefackelt ist, weil ich Mist gebaut habe, das war auch heilsam, obwohl es ein Leiden war. Und ich da viele Tränen in beiden Situationen vergossen habe. Zurechtbringung und Erziehung steht vor allem in Hebräer 13 ganz deutlich. Und der kleine Finger, der steht für die Schwäche, die oft mit christlichem Leben einhergeht, für das Schwache und Verachtete in dieser Welt, das Leid erträgt, für verfolgte Gemeinde, für erste Christen, die für ihren Glauben gestorben sind, für Jakobus, der ermordet wurde, für Stephanus, der gesteinigt wurde und für unendlich viele Christen, die für ihren Glauben gestorben sind, die verfolgt sind und die mit ihrem Blut in tiefstem Leid, ja, was haben die eigentlich gemacht? Paulus schreibt mal, dass er durch sein Leiden das Evangelium ergänzt, das erfüllt, was noch aussteht, dass er durch sein Leiden das Evangelium, die frohe von Botschaft, wie doppelt unterstreicht. Und dieses Leiden wird in der Bibel sogar als Würde aufgefasst. Was für eine Würde ist, dass ich leiden darf, damit ich das Evangelium mit meinem eigenen Blut unterstreiche. Nie so nach dem Motto, Gott, bitte lass mich leiden und bitte schenkt Leute, die mich foltern, auspeitschen, massakrieren, enthaupten, von meiner Familie wegtrennen, in ein Konzentrationslager stecken oder so. Nie ist in der Bibel so eine Rede. Völliger Schwachsinn. Aber wenn Gott in so eine Situation führt, dass man aufgrund seines Glaubens und aufgrund seiner Treue zu Jesus leidet oder dass man auch anderes erträgt und damit Jesus bewusst verherrlicht, dann wirkt es ganz schwach, aber eigentlich ist es unfassbar stark und unterstreicht die Herrlichkeit unseres Gottes und die Ewigkeitsperspektive, mit denen unfassbar viele Brüder und Schwestern von uns, die auch zur Familie Gottes gehören, gelitten haben. Das als 5 Gedankenanregungen zum Warum lässt Gott Leid zu? Und das Herausfordernde ist, dass er hinter einer Leidenssituation nicht dabei steht, das ist jetzt gerade der Daumen oder das ist der Mittelfinger oder das ist der kleine Finger. Man weiß in den allermeisten Situationen ja gar nicht so genau, was steckt jetzt dahinter. Warum passiert es in der Ukraine? Dann gibt's Leute, die sagen, das ist Gerichtshandeln Gottes, aber es ist rein spekulativ. Dann gibt's Leute, die sagen, das ist halt die Zerbrochenheit der Schöpfung, das ist es auf jeden Fall, aber ist es noch was anderes und so. Man merkt schon allein an den verschiedenen Bedeutungen, oft weiß man es gar nicht. Und jetzt gehen wir mal von der allgemeinen Frage über zu der Frage, warum lässt Gott Leid in deinem Leben zu? D.A. Carson, ein richtig starker Theologe in meinen Augen, hat gesagt, dass Leiden, man kann sich viel auf Leiden vorbereiten und so, aber wenn man im Leiden ist, auch wenn man in sehr starkem Leiden ist, ist es oft wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und dann ist es erstmal, wie orientiere ich mich jetzt da drin? Was mache ich jetzt damit? Und vielleicht geht's dir so mit dem Leiden, das du aufgeschrieben hast. Was mache ich denn damit? Warum lässt Gott es in meinem Leben zu? Weil es ist ja schön und gut, oder? Dass es diese 5 Punkte gibt. Aber deswegen war es so völlig unnötig, falls ich ja schon gefragt habe, was eigentlich mit meinem Gesicht los ist. Deswegen war es so völlig unnötig, dass ich einen Ellenbogen beim Basketball auf mein Auge kriege, das Spiel nicht fertig machen kann und seitdem mit so einem farbigen Auge rumlaufe. Ist ein ganz kleines Leiden, schon klar, aber auch völlig unnötig, oder? Ich kenne es manchmal in so kleinen Situationen, denke ich so, Gott, come on, absolut unnötig, hättest du jetzt nicht bei mir zulassen müssen. Und das ist das Herausfordernde, selbst wenn du so denkst, die 5 Punkte, das ist eigentlich voll gut und es gibt verschiedene Gründe und ich verstehe schon, warum Gott auch Leiden zulässt, aber warum lässt er dann bei mir genau das zu? Manchmal lässt Gott es dich vielleicht sofort verstehen, warum du leidest. Manchmal verstehst du es vielleicht im Zurückschauen. Und manchmal, und ich würde sogar sagen, meistens verstehst du es einfach gar nicht. Oh. Und dann fangen wir so an. Wenn jemand von euch so drauf ist, so, habe ich vielleicht was falsch gemacht, deswegen leid. Wenn Gott dir erklären will, warum du leidest, und wenn das ist wegen was, was du falsch gemacht hast, dann wird er es dir auf eine Art und Weise so deutlich sagen, dass du es verstehst. Du musst nicht spekulativ in dich reinbohren und suchen. Nur in dem Punkt so, warum leide ich eigentlich? Warum? Da ist es dann natürlich herausfordernd, wenn Gott einfach sagt, hey, übrigens, es gibt ganz viel unerklärliches Leid für dich. Und ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann ist ganz viel von dem Leiden, das du schon erlebt hast, nicht so ganz erklärlich. Dieses Thema unerklärliches Leid, auch in meinem eigenen Leben, das führt uns in ganz tiefe Fragen. Und diese Fragen bewegt das Buch Hiob. Deswegen ist es auch Weisheitsliteratur. Und an der Stelle gebe ich dir einen kurzen Moment, und so lang gehen auch die Handouts rum, wo du mal kurz überlegen kannst, warum lässt Gott dieses Leid, was du dir aufgeschrieben hast, wenn nicht, überleg nochmal, was es sonst gibt, warum lässt Gott dieses Leid in deinem Leben zu? Findest du Gründe oder findest keine? Mach das mal. Und so lang gehen auch die Handouts rum. Einfach still rübergeben und in der Parallelzeit zu überlegen, warum hat Gott dieses Leid, was ich da aufgeschrieben habe, in meinem Leben zugelassen? Wer hat auf einen oder auf manche von den Punkten keinen eindeutigen Grund gefunden, warum Gott dieses Leid zugelassen hat? Mal melden. Okay, richtig viele. Warum führt uns das in tiefe Fragen rein? Diese Frage nach unerklärlichem Leid. Leid, wo man nicht genau sagen kann, deswegen hat Gott es zugelassen und deswegen hat es gemacht. Und welche Fragen bewegt das Buch Hiob? In dem Buch Hiob wirst du an den Punkt, steht die Frage im Raum, warum lebt jemand überhaupt mit Gott? Warum lebt Hiob mit Gott? Die Frage, stell dir dir mal wirklich, liebst du eigentlich die Gaben oder den Geber? Also liebst du Gott, weil und wenn er dir gewisse Dinge gibt? Oder liebst du einfach Gott, weil Gott ist? Kann Gott eigentlich schreckliches Leid zulassen und trotzdem vollkommen gerecht und die Liebe sein? Und als Leitfrage, das ist auf dem Handout, das gelb markierte, dazu habe ich so formuliert, dass die Frage des Buches Hiob dich ganz tief in die Frage reinführt, vertraust du auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu dir und dieser Welt, egal welches Leid Gott in dieser Welt zulässt und egal welches Leid Gott in deinem Leben zulässt? Die Frage wird unfassbar tief bewegt, und manche von euch müssen das ganz konkret durchspielen, weil sie vielleicht ganz, ganz schlimmes Leid erleben. Manche spielen es mit dem Leid, das sie erlebt haben, einfach führt es auch an den Punkt. Andere haben vielleicht gar nicht so den Struggle mit Leiden. Aber die Frage ist für jeden Einzelnen wichtig. Weil es die Frage, geht es mir eigentlich um Gott, weil Gott Gott ist? Oder mache ich das nur so ein bisschen mit, weil ich irgendwas davon habe? Und die Frage, vertraust du auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit, selbst wenn Gott Leid in deinem Leben zulässt, selbst wenn Gebete nicht so erhört werden, wie du es wünschst, selbst wenn ein Bibellesen sich trocken und leblos anfühlt, selbst wenn Gefühle von Selbsthass an dir zerren, selbst wenn du auf weltlichen Wegen mehr emotionale Erfüllung oder vielleicht auch eher Betäubung bekommen könntest, wie bei Gott, vertraust du dann trotzdem auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit und bleibst bei ihm. Das wird so wertvoll bewegt in dem Buch. In meinen Augen ist es ein richtiges Geschenk. Ich habe das neu lieben gelernt in der Vorbereitung. Habe mich noch nicht so viel damit vorher beschäftigt wie jetzt, weil so viel Tiefe und Weisheit Gottes da rein verwoben wird. Und lasst uns das mal jetzt noch kompakt abschließend anschauen, damit ihr da so ein bisschen einen Geschmack von dem Buch bekommt. Wir lesen dafür die ersten 5 Verse einfach mal. Schlag mal auf die ersten 5 Verse im Buch Hiob. Die gehen so los. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Osten. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Sehr idyllisch ist noch die Szene in diesem Buch. Und wir bekommen ein paar Infos zu Hiob. Ist auf dem Handout oben links. Er war eine historische Person, weil nirgends in der Bibel das angezweifelt wird. Das ganze Buch so beschrieben ist, als würde es nicht eine fiktive Geschichte erzählen, auch wenn das ganz viele behauptet haben in der Geschichte, es ist nur erfunden und so weiter. Auch wie Gott auftritt, gibt es keinen einzigen biblischen Punkt dafür, dass das eine erfundene Geschichte wird. Und Hiob wird auch erwähnt in anderen Stellen der Bibel, in Hesekiel 14 zweimal und in Jakobus 5. Und immer wenn er erwähnt wird, wird er erwähnt, nicht wie eine Märchengestalt oder wie eine erfundene Geschichtenfigur, sondern wie eine reale Person. Die Bedeutung seines Namens ist am Ende ungewiss. Es gibt Theorien aus dem Altbabylonischen, dass er es heißen könnte, der von Gott Angefeindete, oder aus dem Arabischen, dass es Erneuerung heißt, aber man weiß eigentlich nicht so richtig. Und auch die zeitliche Einordnung ist ungewiss, weil uns das Buch nichts drüber sagt. Wann wurde es geschrieben? Vermutlich die Zeit der Erzväter, also Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, weil es viele Parallelen zum Stil von Abraham sozusagen gibt. Auch die Herkunft aus Uz ist eine ungewisse Lokalisierung, weil man weiß nicht so richtig, was ist es. Es sich vom Toten Meer meinen, manche aus der Bibel ableiten zu können. Manche vermuten Edom, also Nachbarland von Israel. Aber auch das schwierig, dann der Stammbaum, absolut unbekannt. Eltern, Großeltern und so weiter. Und diese ganzen unklaren Infos unterstreichen am Ende, dass mit dem Buch, was beschrieben wird, was allgemeingültig ist, was universal ist, was für jeden gilt. Es wird quasi rausgelöst aus diesem speziellen Weg, den Gott mit Israel geht, und wird einfach, hier sagt Gott jetzt was ganz allgemein zu Leid, auch rausgelöst aus der speziellen Geschichte mit Israel. Und mehr erfahren wir dann über seinen Charakter, mehrfach im Buch, nicht nur in den Versen, die wir gelesen haben. Auch Gott sagt es später selber über Hiob, dass er untadelig, rechtschaffen, gottesfürchtig ist, das Böse meidend. Und das Buch gilt als Weisheitsliteratur, weil es sich halt mit Weisheit um dieses Thema des Leidens dreht. Und jetzt ist mit diesen Facts so richtig spannend, dass in dem Buch jetzt diese Frage bewegt wird, aufgebaut und durchdrungen: Vertraust du auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit zu dir und dieser Welt, egal welches Leid Gott in deinem Leben zulässt? Und das Buch ist eigentlich ein Kunstwerk, und weil die Sprache halt so oldschool ist, wird uns das vielleicht nicht so direkt deutlich. Es geht 2 Stunden in der Hörbibel, es wäre aber eigentlich stark, so das wie so ein Theaterstück vor sich zu haben, weil das ist es am Ende, wie ein gelungenes Kunstwerk mit ganz viel Poesie, also Lyrik, Gedichtsprache. Es ist so, dass bekannt von dem Buch sind in der Regel vor allem die ersten 2 Kapitel und das letzte, das ist auch der Rahmen, man sagt der Prolog und der Epilog, der Anfang und das Ende, und die sind so eine Geschichtenerzählung, davon haben wir jetzt 5 Verse gelesen, geht ja los wie so eine ganz normale Geschichte. Und das ist eben die Storyline, dass Hiob geht's richtig gut, dann treffen sich im Himmel, ist so wie so eine himmlische Regierungsveranstaltung, und dann tritt der Satan vor als Ankläger und sagt, nachdem Gott sagt, Hiob ist richtig gut unterwegs, sagt der Satan, der ist doch nur gut unterwegs, weil du ihm gute Dinge gibst. Der liebt nicht dich, sondern der liebt die Gaben. Der Geber ist ihm völlig egal. Wenn du ihm alles wegnehmen würdest, dann wäre er weg vom Fenster und würde sagen, du kannst mich mal. Dann sagt Gott, gut, er ist in deiner Hand, mach mit ihm, was du willst, außer an seine eigene Gesundheit und sein Leben gehen. Und dann kommen die ersten Hiobsbotschaften und Hiob verliert allen Reichtum, alle Viehherden, die Knechte werden ermordet, seine Kinder sterben beim Sturm. Schrecklichstes Leid. Und dann bleibt er aber treu und sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann gibt's eine erneute Regierungsversammlung im Himmel, ist ja abgefahren, diesen Einblick, den uns Gott da gibt. Und dann sagt er, Satan, ja, weil er sein eigenes Leben noch hat, kehrt er sich nicht von dir ab. Und dann sagt Gott, okay, du kannst ihm auch an seine Gesundheit geben, nur nicht töten, aber an seine Gesundheit kannst du drangehen. Dann hat er schlimmste Geschwüre, schabt sich den ganzen Tag auf, ist am Boden, seine Frau macht ihn fertig, sagt, jetzt verfluch doch Gott endlich und stirb einfach. Und er bleibt Gott treu und es wird mehrfach unterschrieben, bei all dem versündigt sich Hiob nicht. Und dann kommen drei Freunde, Zophar, Bildad und Eliphas. Und die sind oft ein Beispiel für gutes Leid mit aushalten, weil sie kommen und sind leise. Aber das Buch zeigt, dass es gar nicht so prickelnd sind, wie die damit Hiob umgehen. Weil Hiob schweigt dann erstmal und die Freunde schweigen mit und halten Leid mit ihm aus. Das ist noch richtig gut. Aber dann klagt Hiob in der ersten Rede in Kapitel 3. Und jetzt sind wir in dieser grafischen Kapitelübersicht. Das ist jetzt quasi das ganze Lila, das sind die Reden Hiobs im Buch Hiob. Immer da, wo es lila ist, ist es Hiobs Rede mit diesem zerknirschten Smiley. Und dann klagt Hiob sein ganzes Leid. Und dann entsteht, und das ist eigentlich der Hauptteil des Buches, abgefahren, entsteht 28 Kapitel lang Rede um Rede und Rede. Und es ist so kunstvoll, wenn man mal tief reingeht. Es ist abgefahren und dann stehen die auf, der Eliphas und danach der Bildad und dann der Zophar. Und Hiob sagt immer was dagegen, weil alle drei Freunde sagen die ganze Zeit, du leidest, weil du was Schlechtes gemacht hast und jetzt gesteh endlich ein, was du Schlechtes gemacht hast. Sie denken, Leid ist eine pauschale, einfache Formel. Viel Sünde heißt viel Leid, wenig Sünde heißt wenig Leid. Und du hast albtraumatisches Leid, deswegen hast du viel gesündigt. Und Hiob sagt jedes Mal von neuem, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Und wir als Leser werden ja reingenommen, er hat wirklich nichts falsch gemacht. Gott lobt ihn, Gott sagt, er ist am vorbildlichsten von den Menschen, die leben. Und als Leser stehst du so daneben und merkst so, die Freunde, die machen ihn fertig, Rede um Rede. Also Freunde, so Freunde braucht eigentlich niemand. Rede um Rede, machen sie ihn fertig und sagen sie ihm, du leidest nur, weil du es falsch gemacht hast. Jetzt sei nicht mehr so arrogant, gesteh endlich ein, dass du schlecht bist und deswegen leidest du. Und Hiob sagt immer wieder, nein, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie dieses Leid rechtfertigen würde. So was Schlimmes habe ich nicht gemacht. Und es geht Kapitel um Kapitel und wir werden da tiefer reingehen. In dem Ganzen verzweifelt Hiob immer mehr, weil er denkt eigentlich das Gleiche. Er denkt auch, dass wer viel leidet, hat viel gesündigt, wer wenig leidet, hat wenig gesündet. Aber er kriegt es nicht zusammen, weil er leidet schrecklich, aber weiß, dass er gar nicht viel gesündigt hat. Und daran verzweifelt er. Und irgendwann, und das ist diese Achterbahnfahrt, sagt er, Gott, komm her, richte mit mir. Ich will jetzt mit dir streiten. Ich will mit dir ein Duell machen. Ich will dir endlich mal sagen, dass es so unfair und so ungerecht ist, was du mit mir machst. Und er fordert Gott heraus und sagt den Freunden irgendwann, jetzt reicht's, ich will von euch nichts mehr hören, beziehungsweise die sagen dann auch nichts mehr. Es ist eine Sackgasse, die ganze Situation. Hiob sagt, ich habe nichts so Schlimmes getan, dass das dieses Leid verdient. Wir als Leser wissen das, dass er recht hat und trotzdem leidet er. Und dann tritt ein vierter Typ auf, Elihu, das sind diese roten Kapitel. Der ist sehr ausschweifend und es wirkt manchmal ein bisschen arrogant, aber trotzdem sagt er richtig viel Gutes. Der tritt dann auf und erklärt, sagt dem Hiob einmal, Hiob, es war richtig, es ist absolut falsch, dass du Gott sagst, er wäre nicht gerecht, da hast du eine Grenze überschritten. Aber zu den Freunden sagt ihr, was ihr sagt, ist noch viel mehr Müll, weil Es gibt Leiden nicht nur, weil jemand was Schlechtes gemacht hat, sondern Gott verwendet Leiden auch, um zurechtzuweisen. Er hat so ein bisschen einen tieferen Blick und er weist zurück darauf hin, Gott ist gerecht, egal was du denkst, Hiob, aber so ganz durchsteigen tut er auch nicht. So, und dann nach diesen dramatischen Diskussionen tritt Gott selber auf. Tritt Gott auf und zeigt Hiob, wie herrlich er ist und was er alles gemacht hat und fragt Hiob, Hiob, wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Und dann sagt Hiob kleinlaut, das ist dieser mini-lilane Strich im Kapitel 40, okay, alles klar. Ich sag gar nichts mehr, ich versteh's. Aber Gott macht dann weiter und fragt ihm, und Hiob, wie würdest du diese Welt eigentlich führen, wenn du die Macht dazu hättest? Wie willst du das machen? Und dann, als Gott weiterredet, am Ende danach, Gott begegnet ihm in so einem Gewittersturm, danach bricht Hiob zusammen und sagt, ich bereue mein dummes Geschwätz in Staub und Asche. Und dann endet es damit, dass Gott sagt, und jetzt übrigens Eliphas, Bildad und Zophar, ihr habt richtigen Müll geredet über mich. Und ihr habt Hiob großes Unrecht getan. Und ihr solltet jetzt ganz schnell was opfern und Hiob fragen, ob er für euch betet. Ansonsten wird es ganz schön übel. Dann müssen die sich eingestehen, dass sie völlig daneben waren. Elihu wird nicht mehr erwähnt. Und dann ist es so, dass Gott Hiob Segnungen schenkt. Es wird auch klar, dass das Leid trotzdem schlimm war und dass damit nicht einfach weg wäre. Aber Hiob bekommt Segnungen und lebt dann noch lange, bis er alt und lebenssatt stirbt. Formulierungen, die nur von wenigen gesagt werden in der Bibel. Das ist die Storyline, ein absolutes Drama, wenn man reingeht und wenn man es so lesen wird und verstehen wird. Und die Bibel gibt uns eine Position als Zuschauer. Wir stehen so daneben und sehen das Drama, die reden, was für ein Müll manche reden. Aber das Krasse dabei ist, hey, was ist es eigentlich für eine Antwort auf diese Frage? Und das Heftige ist, und damit schließen wir, dass die Entwicklung der Antwort ist, zum einen, das Buch haut ganz klar raus in der Grundlinie, Leid ist keine einfache, pauschale Formel. Du kannst jetzt sagen, wenn du leidest, oh Mann, was habe ich falsch gemacht, Gott bestraft mich. Ist zu simpel gedacht. Das gibt's vielleicht mal, dass Gott Leid strafend einsetzt, aber das, wenn Gott es nicht bewusst so benennt, dann weißt du das gar nicht. Und es ist völlig falsch, so zu denken. Und es ist ein primitives, zu kurz gedachtes Denken. Und dann wird an nächster Stelle gesagt, Gott herrscht souverän über alles. Alles Gute und alles Leid steht unter seiner Macht. Daran knabbert Hiob so, dass er weiß, obwohl der Teufel benutzt wird, ist es für Hiob die ganze Zeit klar, dass das Leid letztlich Gott zulässt. Das macht ihn ja auch so verrückt. Und dann zweifelt Hiob an seinen tiefsten Punkten daran, dass Gott gerecht ist. Und das Buch unterstreicht ganz klar, Gott ist gerecht. Daran kann kein Mensch was ändern. Es gilt und es ist wahr. Und es wird auch unterstrichen, Gott ist keine Erklärung schuldig. Das unterstreicht Gott selber, weil er gibt Hiob einfach keine Erklärung. Das ist krass. Der leidet so heftig und bekommt keine Erklärung. Hiob wird nie was vom Deal mit Satan gesagt. Uns wird als Leser auch kein Grund genannt, warum Gott zu diesem Deal zustimmt. So im ersten Moment könnte man ja denken, hey Gott, was, sind wir jetzt eine Wette oder was? Warum stimmst du denn zu? Du hättest ja zum Satan auch sagen können, ich weiß, dass Hiob gut ist. Ciao. Warum stimmt Gott ihm zu? Es wird auch übrigens kein Grund genannt, warum Hiob am Ende reich gesegnet wird. Das ist nicht so, oh ja, und Gott macht's wieder gut. Wird nie gesagt, sondern jetzt entscheidet Gott halt, dass er Segnung bekommt. Abgefahren. Gott ist keine Erklärung schuldig und gibt auch keine Erklärung, auch uns nicht, wenn wir das Buch lesen. Aber Hiob findet trotzdem Frieden. Hiob findet trotzdem eine Antwort für sich. Und das ist das unfassbar Tiefe in diesem Buch, dass Hiob im persönlichen Erkennen von Gott, als Gott ihm begegnet und als er Gott tief sieht, da findet er für sich die Antwort und Frieden. Einfach indem, dass er Gott mehr versteht, findet er den Schlüssel zum Vertrauen auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit, egal welches Leid Gott zulässt. Das ist krass, keine Erklärung. Er sieht einfach nur Gott und dann weiß er, ja, es ist gut. Und es ist so ein tiefer Punkt für dein ganzes Leben, für alles, was du erlebst, für deinen Glauben, für alle Kämpfe, die du hast. Der Schlüssel ist, und das kann niemand für dich machen, das ist dein eigenes mit Gott. Aber Gott tiefer zu sehen, kann Frieden geben, ohne Antworten zu haben. Und genau das macht das Buch Hiob an den schlimmsten Fragen, die man sich überhaupt stellen kann und an dem schlimmsten Leid, das man so erleben kann. Gibt Gott keine Antwort, aber allein in dem, dass Hiob ihn mehr sieht, und das bekennt er so eindrücklich dann am Ende, darin findet er Friede. Und wenn du so mitgekommen bist, dann checkst du, das ist ein ganz tiefer Punkt. Und dieses Gottsehen, das ist für uns ja noch viel umfassender wie für Hiob, weil dieses Gottsehen und warum wir in Gott Frieden finden können, obwohl wir auf manches keine Antwort kriegen und nicht wissen, warum manches so hart ist oder so und warum wir in manchem nicht vorankommen und alles, das kann uns auch, dabei kann uns auch helfen, dass wir auf Jesus sehen, der im tiefsten Leid an diesem Kreuz hing, der Schlimmeres durchgemacht hat, wie ein Mensch hier durchmachen kann, weil er alle Schuld und alles Leid in einem Moment getragen hat. Und der das macht aus Liebe zu dir. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber vielleicht entdeckst du es in diesen Tagen. Man kann Frieden finden, indem dass man einfach auf Jesus schaut. Obwohl man keine Antwort kriegt. Obwohl man auch nicht schlauer ist wie davor. Aber wenn man Jesus begegnet. Und es ist eine unfassbare Tiefe und Kraft, die in diesem Buch liegt. Und wenn du jetzt sagst, so check ich gar nicht, kann ich gar nichts mit anfangen, dann mach dich doch auch mal auf die Suche. Dann sag Gott, Gott, führ mich da rein, lass mich dich sehen, erklär mir das. Nimm mich bei der Hand, führ mich in deine Tiefen. Und das erwartet uns in diesem Buch, dass ein Kunstwerk ist und ein Schatz Gottes und ein Geschenk. Krass herausfordernd, aber eine krasse Tiefe. Ich bete. Jesus, danke für diesen Einstieg. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Danke, dass du uns herausforderst mit dem Leiden in unserem Leben, dir tiefer zu vertrauen, weil wir keine Antwort haben, aber verstehen, dass in dir Antwort und Frieden ist, einfach wie du bist. Oh, bitte führ uns da rein, mach uns miteinander, wie wir hier sitzen, so richtig stark dir zu vertrauen, nicht weil es ich sage oder sonst jemand sagt oder sonst irgendwas, sondern weil wir dich sehen lernen, mach uns die Augen auf für das, wie gut, wie gnädig, wie herrlich du bist und führ uns mit diesem Buch da tiefer rein, Herr. Segne diesen Abend, alle Gemeinschaft, alle Community, gut, dass du in unserer Mitte bist. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.